NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Redakteur im Studio ist Jürgen Hanefeld. Wir berichten unter anderem über den Auftritt der Kanzlerin bei der CSU, dazu auch der Kommentar, über den Druck auf Präsident Obama wegen seiner nachsichtigen Politik gegenüber den Geheimdiensten, über den ersten Kriegsverbrecherprozess gegen einen afrikanischen Gewaltherrscher in Den Haag und über eine Denkschrift der evangelischen Kirche zum Klimaschutz. Zunächst aber nach Straßburg, wo das neu gewählte EU-Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammentrat. Mit großer Mehrheit wurde der rechtsliberale Jerzy Buzek zum Präsidenten gewählt. Der Pole ist der erste Osteuropäer in diesem wichtigen Amt. Katrin Brandt berichtet.
555 Abgeordnete von 713 Anwesenden hatten ihm ihre Stimme gegeben, quer durch alle Fraktionen und aus allen Mitgliedstaaten, was der 69-jährige Ex-Regierungschef und Wissenschaftler als große Ehre empfand.
Thank you for those who have voted for me.
Danke an alle, die für mich gestimmt haben. Ich werde alles tun, um nicht ihr Vertrauen zu enttäuschen. Und die, die nicht für mich gestimmt haben, werde ich versuchen, von mir zu überzeugen. Früher habe er davon geträumt, einmal Abgeordneter eines freien polnischen Parlamentes zu werden, Präsident des Europaparlamentes zu sein. Damit habe er nie gerechnet. Seine Wahl sei ein Zeichen für die Menschen in Mittel- und Osteuropa, eine Ehrung für die Millionen, die sich nicht gebeugt hätten, so Buzek. Und so wollte es der Fraktionschef der Konservativen, Joseph Daul, auch verstanden wissen. Zum ersten Mal haben wir in diesem Parlament kein Ost- und kein Westeuropa mehr. Jetzt haben wir nur noch ein Europa, symbolisiert durch unseren Präsidenten, der heute am Rednerpult steht. Auch der Fraktionsvorsitzende der Sozialisten, Martin Schulz, gab sich bewegt.
Ich will bekennen, dass man mit dem Begriff historischer Moment sicher sehr vorsichtig umgehen sollte. Aber ich erlaube mir zu sagen, dass ich glaube, dass Ihre Wahl zum Präsidenten des Europäischen Parlaments ein historischer Moment ist.
Genauso wie die Chefin der Grünen, Rebecca Harms.
Sie haben mit Ihrem gesamten politischen Leben, denke ich, sich das verdient, was Sie jetzt tun werden. Und wir setzen alle zusammen große Hoffnungen in Sie.
Eine andere Abgeordnete hatte heute bisher keinen Grund zur Freude. Silvana Koch-Merin von der FDP bekam einen Denkzettel von ihren Kollegen, wenn nicht Schlimmeres. Die Fraktionsvorsitzende der FDP im Europaparlament möchte gerne einer der 14 Vizepräsidenten werden. Doch unter den 15 Kandidaten erzielte sie das schlechteste Ergebnis. Von den 683 abgegebenen Stimmen erhielt sie nur 148. Da jedoch auch die meisten der anderen Kandidaten nicht auf Anhieb die absolute Mehrheit schafften, geht es nun in den zweiten Wahlgang. Sofort gewählt wurden bisher nur drei Stellvertreter, ein Sozialdemokrat und eine Konservative aus Griechenland sowie ein Sozialist aus Italien. Die beiden großen Fraktionen stellen je 5 Vizepräsidenten, die Liberalen 2 und die Grünen 1. Das Ergebnis des zweiten Wahlgangs wird am Abend erwartet. Die 38-jährige Koch-Merin hatte sich wegen kritischer Äußerungen über das Europaparlament den Unmut ihrer Kollegen zugezogen. Für viele seien die Reisen nach Straßburg wie Ausflüge ins Landschulheim, hatte Koch-Merin unter anderem im Interview gesagt. Sie sei für das Amt der Vizepräsidentin nicht qualifiziert, konterten die Kollegen und kündigten an, sie bei der heutigen Abstimmung durchfallen zu lassen.
Aus Straßburg war das Katrin Brandt. Europa steht auch im Hintergrund der jüngsten Hakeleien zwischen CDU und CSU. Der bayerische Unionsableger will das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Lissabon-Vertrag nutzen, um ein paar deutsche Sonderrechte im notwendigen Begleitgesetz zu verankern. Der CDU fallen die Extratouren der kleinen Schwester, zumal in Wahlkampfzeiten, gehörig auf die Nerven. Heute nun erschien die CDU-Vorsitzende Merkel bei der Fraktionsklausur der CSU-Landesgruppe. Evi Lell berichtet.
Angela Merkel sagte, sie freue sich auf das anstehende Gespräch mit den CSU-Bundestagsabgeordneten.
Uns wird der Gesprächsstoff mit Sicherheit nicht ausgehen. Wir werden die Diskussion wie immer in großer Freundschaft miteinander führen, im gegenseitigen Respekt und vor allen Dingen in dem Bewusstsein, dass Deutschland eine starke Union braucht und dass eine Union nur dann stark sein kann, wenn CDU und CSU gemeinsame Lösungen finden.
Eine Lösung sucht die Union momentan vor allem bei der Frage, wie viel Einfluss der Bundestag auf europäische Entscheidungen haben soll. Nach dem Willen der CSU-Spitze soll das Parlament zu jeder europäischen Entscheidung Stellung nehmen können. Diese Stellungnahme soll dann grundsätzlich bindend sein. Dafür hatten Seehofer und die CSU in den letzten Tagen heftige Kritik aus den Reihen der CDU geerntet. Dazu sagte Seehofer heute nichts. In Richtung der Kanzlerin betonte er allerdings:
Liebe Angela, ich darf dir zusagen, dass wir in den nächsten Wochen alles tun bis zum 27. September. Ich möchte das zeitlich ein bisschen limitieren, damit du Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland bleibst.
Seehofer bezeichnete es als Welturaufführung, dass eine Bundeskanzlerin bei der Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten zu Gast sei. Und auch Merkel gab sich gut gelaunt.
Ich freue mich auf den Aufenthalt, bin zufrieden, dass das Wetter so ist, wie es ist. War wohl noch nicht den ganzen Tag so. Aber so zeigt sich Banz von seiner besten Seite.
Im Kloster Banz findet traditionell alle 2 Jahre eine Klausurtagung der CSU-Landesgruppe statt. In diesem Jahr wollen sich die Christsozialen auf den Bundestagswahlkampf einstimmen. Ihr Gast Angela Merkel äußerte sich zu Beginn der Gespräche nur indirekt zu Europa, als sie die Bewältigung der Wirtschaftskrise als Herausforderung für die nächsten Jahre bezeichnete.
Dazu gehört ein starkes Europa, aber auch ein bürgernahes Europa. Und Deutschland ist mit der größten Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Natürlich ein wichtiger Faktor, auf den viele Länder schauen. Aber wir wissen auch, dass wir natürlich in der Europäischen Union unsere Interessen vertreten wollen. Und die heißen Arbeitsplätze für die Menschen in den verschiedenen Bereichen.
Bei den Gesprächen hinter verschlossenen Türen werden Merkel und Seehofer wohl deutlicher werden. Denn eine Einigung der Schwesterparteien bei der Frage über die Mitbestimmung des Bundestages bei EU-Entscheidungen ist Voraussetzung dafür, dass der europaweite Zeitplan für das Inkrafttreten des EU-Reformvertrags sicher eingehalten werden kann.
Zum Verhältnis der Unionsschwestern und der beiden Spitzenpersonen Merkel und Seehofer unser Kommentar im Echo des Tages von Dietmar Riemer.
Nein, einen Gebrauchtwagen würde die CDU-Vorsitzende Merkel ihrem Kollegen Seehofer nicht abkaufen, weil das ist schließlich Vertrauenssache. Im politischen Umgang mit Horst Seehofer empfiehlt es sich nämlich eher beim Händedruck, anschließend sorgsamst die Finger zu zählen. Eine Übung, die aber seit Jahrzehnten zum Traditionsbestand im Umgang zwischen den Vorsitzenden von CDU und CSU gehört. Noch vor gut 2 Wochen ließ sich der CSU-Chef bei der Verabschiedung des gemeinsamen Wahlprogramms der Union beim Berliner Kongress bei seinen Solidaritätsadressen an die CDU-Vorsitzende Merkel von niemandem überbieten. Seit gestern wird wieder gerempelt, ohne Rücksicht auf Verluste. Bei der CDU selbstverständlich. Der sogenannte Sonderwahlaufruf des CSU-Vorstands zur Steuerpolitik ist dabei ein besonders böses Strafraumfoul, während der Streit um die richtige Auslegung des Bundesverfassungsgerichtsurteils über die Rechte des Bundestages beim Vollzug des Lissabon-Vertrags schriller klingt, als er anschließend im Gesetzgebungsverfahren ausverhandelt werden wird. Die gemeinsame Geschichte von CDU und CSU verläuft unter der immer gleichen Überschrift. Nur keinen Streit vermeiden. Wenn's geht, bis ins Persönliche, warum auch sachlich, wenn's doch anders geht. Die Aufführung dieser Tage ist nur ein weiteres Kapitelchen aus der bisweilen sogar unterhaltsamen Reihe. Gründe, warum die CSU auf Krawall aus ist, gibt es immer. Geht's ihr schlecht und fürchtet sie um ihren Alleinvertretungsanspruch auf alles Bayerische, wie nach der letzten Landtagswahl, muss sie Profil zeigen. Ist sie oben auf und kann vor Kraft nicht laufen, dann gibt's eben keinen Grund, sich was gefallen zu lassen. Dann wird der großen Schwester öffentlich Politikunterricht erteilt. Für die jeweiligen CDU-Vorsitzenden ist das Verhältnis zur CSU deshalb immer zuallererst reine Nervensache gewesen. Und das gilt auch heute. Auf eines ist aber auch Verlass. Die CSU nimmt das Maul nie voller, als es ihr nicht möglich wäre, umstandslos alles wieder runterzuschlucken, wenn es an die Substanz geht. Von solchen Zuständen ist die Union jedoch noch weit entfernt. Ärger über die CSU ist im Gehalt von CDU-Kanzlern und der jetzigen Amtsinhaberin immer mit drin gewesen. Der Fall Seehofer ist deshalb keine Besonderheit. Seine querulatorische Naturbegabung hat er allerdings schon zu seinen Berliner Zeiten eindrucksvoll nachgewiesen. Im Quellgebiet der CSU ist immer noch Wähleralarm. Die Europawahl hat Seehofer nur eine, wenn auch wichtige, Atempause verschafft. Alles, was derzeit der Fall ist in der CSU, hat entweder mit ihm zu tun oder geht direkt von ihm aus. Niemand hat das besser auf der Rechnung als Frau Merkel. Die Fortsetzung ihrer Kanzlerschaft in einer schwarz-gelben Koalition hängt viel zu sehr auch davon ab, dass die CSU wieder in die Nähe originalbayerischer Verhältnisse vorstößt. Das schafft Freiräume für Seehofer und schlechte Laune in der CDU. Die gemeinsame Geschichte der Union ist noch lange nicht auserzählt.
Dietmar Riemer kommentierte. Der Regierung Bush traute man ja sowieso fast alles zu. Insofern ist die jüngste Enthüllung über ein geheimes Tötungsprogramm keine echte Überraschung. Ärger bereitet sie aber doch, vor allem weil weder das Parlament noch der neue CIA-Direktor darüber informiert wurden. Von Präsident Obama erwartet man nun, dass er weniger nachsichtig mit den Machenschaften seines Vorgängers umgeht. Sabine Müller.
Das Programm wurde auf Anordnung des damaligen Präsidenten George W. Bush sehr bald nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 aufgelegt. Die Bush-Regierung wollte Wege finden, Al-Qaida-Führer zu töten oder festzunehmen. Offenbar sollten kleine Gruppen von CIA-Agenten und militärischen Spezialkräften am Boden unterwegs sein, um Top-Terroristen eine Kugel in den Kopf zu jagen, wie es ein früherer Geheimdienstmitarbeiter ausdrückt. Eine andere Quelle sagt, es ging um den Unterschied zwischen 50.000 Fuß Entfernung zum Zielobjekt und 2 Fuß Entfernung. Die 50.000 Fuß Entfernung beziehen sich auf unbemannte Drohnen, die zur Jagd auf Terroristen benutzt werden. Nach Informationen der New York Times kam das geheime Programm nie über das Anfangsstadium hinaus, weil zu viele Fragen auftraten, logistische, rechtliche und diplomatische. Wie könnte die Rolle der USA an solchen Morden verschleiert werden? Sollte man die Verbündeten informieren oder würden sie vielleicht den Zugriff auf die Zielobjekte verweigern? Würden solche Einsätze internationales und amerikanisches Recht brechen? Geheimdienstvertreter und einige Republikaner argumentieren, eben weil das Programm im Planungsstadium stecken blieb, gab es keinen Grund, die Geheimdienstausschüsse im Kongress zu informieren. Das sehen führende Demokraten anders, Senatorin Dianne Feinstein. Wenn die Geheimdienstausschüsse informiert worden wären, hätten sie das Programm beaufsichtigen können, regelmäßige Berichte anfordern können. Aber das konnten wir nicht, weil wir im Dunkeln gelassen wurden. Widersprüchliche Berichte gibt es darüber, welche Rolle der frühere Vizepräsident Dick Cheney in der Affäre gespielt hat. Verschiedene Medien melden, er habe die CIA ausdrücklich angewiesen, den Kongress nicht über das Geheimprogramm zu informieren. Ex-CIA-Chef Mike Hayden erklärte jetzt allerdings, Cheney habe ihn nicht gebeten, das Programm geheim zu halten. Hayden wörtlich, ich hatte nie das Gefühl, gebremst zu werden, wenn es darum ging, den Kongress zu informieren. Die Frage, wer wann informiert wurde bzw. nicht informiert wurde, hat noch einen weiteren Aspekt. Warum erfuhr der neue CIA-Chef Leon Panetta erst so spät von dem Programm, fragt der demokratische Senator Sheldon Whitehouse. Es erfreut mich nicht gerade, dass der CIA-Chef viele Monate lang nichts von dem Programm wusste. Es muss doch ein Treffen gegeben haben, bei dem Panetta sagte, okay Leute, ich bin der neue Chef, was muss ich wissen, was kann uns Probleme bereiten? Präsident Obama reagiert bisher recht zurückhaltend auf die neuen Enthüllungen. Er ließ seinen Sprecher Robert Gibbs nur dies erklären. Der Präsident meint, dass der Kongress immer vollständig und rechtzeitig informiert werden sollte, so wie es das Gesetz vorschreibt. Die neuen Enthüllungen über das CIA-Geheimprogramm und andere umstrittene Aktionen der Bush-Regierung im Antiterrorkampf erhöhen den Druck auf Präsident Obama, das politische Erbe der Vorgängerregierung genauer untersuchen zu lassen. Beobachter meinen, dass Obama seinen Kurs vom nach vorne schauen und nicht zurück in Zukunft wohl nicht mehr so strikt durchhalten kann.
Aus Washington Sabine Müller. Der Mann, der sich heute vor dem Sondertribunal in Den Haag zum ersten Mal persönlich äußerte, gilt als einer der schlimmsten und brutalsten Despoten Afrikas. Charles Taylor, der ehemalige Präsident Liberias, soll sich im benachbarten Sierra Leone hemmungslos an Blutdiamanten und Edelholz bereichert haben, im Gegenzug für Waffenlieferungen an die Rebellen dort. Auch wenn sich die Balken im Gerichtssaal in Den Haag heute bogen, Taylor präsentierte sich dort als Unschuldslamm. Ludger Katzmierzak.
Diesen Auftritt hatten Charles Taylor und seine Anwälte perfekt inszeniert. Jede Frage war abgesprochen, jede Antwort gut vorbereitet. Was er davon halte, dass die Staatsanwaltschaft ihn als Terroristen, Mörder und Vergewaltiger darstelle, wurde er von seinem Verteidiger gefragt. Und Taylor, ganz das Unschuldslamm im Maßanzug, antwortete:
Very, very, very unfortunate that the prosecution, because of...
Es ist sehr, sehr bedauerlich, dass die Staatsanwaltschaft mich aufgrund von Falschinformationen, Lügen und Gerüchten so benennt oder beschreibt. So einer bin ich nicht, war ich nie und werde ich auch nie sein. Laut Anklage soll der frühere Präsident Liberias die Rebellen seines Freundes Foday Sanko im Nachbarland Sierra Leone finanziell, personell und materiell unterstützt haben, um sich Zugang zu den reichen Diamantenschätzen des Landes zu verschaffen. Natürlich, so der Angeklagte, habe er Sanko gekannt, aber zu keiner Zeit habe er diesen wissentlich bei seiner Invasion in Sierra Leone unterstützt.
I, Charles Gunke Taylor, never at any time knowingly assist Foday Sanko in the invasion of Sierra Leone.
Sankos Rebellen der sogenannten Revolutionären Vereinigten Front waren berüchtigt für ihr brutales Vorgehen. Im Kampf um Macht und Diamanten hackten sie unschuldigen Dorfbewohnern, sogar Kindern, Hände und Füße ab. Abtrünnigen und vermeintlichen Verrätern zerschnitten sie die Lippen und Zungen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind mehr als 250.000 Menschen dem Bürgerkrieg zum Opfer gefallen. Taylor leugnet nicht, dass es diese Gräueltaten gegeben hat, aber, so der 61-Jährige, er habe diese Verbrechen weder angeordnet noch geduldet. Ja, es gab Zeiten, da Einzelne aus egoistischen Motiven schlimme Dinge gemacht haben. Aber so viel ist sicher: Wenn wir so etwas mitbekommen haben, dann haben wir sofort gehandelt. In epischer Breite ging Taylor auf seine Lebensgeschichte ein. Er blickte zurück auf seine Kindheit in der liberianischen Provinz, wo er in einer Lehmhütte ohne Wasser und Strom aufwuchs. Weil er immer fleißig und ehrgeizig gewesen sei, habe er es zu einem Stipendium in Amerika gebracht, erzählte er nicht ohne Stolz. Während seines Wirtschaftsstudiums in den USA sei ihm stets die Entwicklungshilfe besonders wichtig gewesen. Er habe nur im Sinn gehabt, seinem Land zu helfen, sagte Taylor, der dabei nicht müde wurde, immer wieder und immer wieder seine demokratische Gesinnung zu betonen. Ich bin Vater von 14 Kindern und Enkelkindern und liebe die Menschheit. Mein ganzes Leben lang habe ich getan, was ich im Sinne von Gerechtigkeit und Fairplay für richtig hielt. In seiner Doppelrolle als Zeuge und Angeklagter darf der ehemalige Diktator auch in den kommenden Tagen seine Version der Geschichte zum Besten geben. Die Staatsanwaltschaft hatte ihre Beweisführung im Februar abgeschlossen. 91 Zeugen, die den Angeklagten teilweise schwer belasten konnten, waren in der ersten Phase des Prozesses zu Wort gekommen. Einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung hatten die Richter daher kürzlich abgelehnt.
Ludger Kazmierczak aus Den Haag. Dem Sturm auf die Pariser Bastille im Jahre 1789, Auftakt zur Französischen Revolution, haben die Franzosen ihren Nationalfeiertag zu verdanken. Der diesjährige 14. Juli war einmal mehr geprägt von donnernden Militärparaden, Randale in den Vorstädten und hohem Besuch aus dem Ausland.
Indische Soldaten haben die Militärparade eröffnet in ihren traditionellen Uniformen, die noch sehr an die britische Kolonialherrschaft erinnern. Sichtlich ergriffen und stolz applaudiert der indische Premierminister Singh. Ganz in Schwarz mit leuchtend blauem Turban ist er in diesem Jahr der Ehrengast von Präsident Sarkozy. Gefeiert werden die guten wirtschaftlichen Beziehungen und die strategische Partnerschaft. Außerdem mit dabei auf der Präsidententribüne Bundespräsident Horst Köhler, und damit ist zum ersten Mal ein deutsches Staatsoberhaupt Gast bei der Parade am Nationalfeiertag. Köhler ist gekommen, um mit Sarkozy das 20-jährige Jubiläum der deutsch-französischen Brigade zu begehen und mit den 240 Brigadesoldaten aus Frankreich und Deutschland, die über die Champs-Élysées ziehen.
Wenn immer deutsche Soldaten hier auf der Champs-Élysées mitmarschieren, erinnern wir uns auch an die Vergangenheit, eine schlimme Vergangenheit. Und es ist wichtig, dass wir aus dieser schlimmen Vergangenheit die bleibende Erfahrung ziehen, dass die europäische Einigung die richtige Antwort auf das ist.
90.000 Menschen haben die Parade auf den Champs-Élysées miterlebt und ihren Präsidenten gesehen. Sarkozy ist stolz auf die französischen Streitkräfte. Die Parade sei einwandfrei verlaufen und mit dem Wetter hat es auch geklappt. Nun freut sich der Präsident auf seine Party im Garten des Élysée-Palasts. Doch die steht in diesem Jahr ganz unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise. Nur 5.000 Gäste sind geladen, deutlich weniger als beim letzten Mal. Im ganzen Land feiern die Bürger bis weit in die Nacht hinein. Am Eiffelturm gibt Johnny Hallyday eines seiner letzten Konzerte. Anschließend steigt dort ein gigantisches Feuerwerk. Die Schattenseite dieses 14. Juli, auch in diesem Jahr gab es zum Nationalfeiertag wieder Krawalle, vor allem in den Vorstädten. Dort wurden mehr als 300 Autos angezündet, rund 7% mehr als im vergangenen Jahr. Die Polizei ist dementsprechend in erhöhter Alarmbereitschaft. Allein im Großraum Paris sind 10.000 Sicherheitskräfte im Einsatz.
Gertrud Sterzel aus Paris. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.50 Uhr, 10 Minuten vor 7. In einem Urteil von grundsätzlicher Bedeutung hat der Bundesgerichtshof die Verantwortung von Banken ihren Kunden gegenüber enger gefasst. Zum Wohl der Kunden. Michael Reisenberger.
Der Bundesgerichtshof verlangt von den Anlageberatern einer Bank glasklare Ansagen. Im Fokus steht hier das sogenannte Anlageprofil des Bankkunden, das ja meistens bei der ersten Beratung ermittelt wird. Wollen Sie teilhaben an den Chancen besonders interessanter Märkte und mit dieser Summe was riskieren? Oder sind Sie mehr der Typ, der auf Nummer sicher geht? Wenn hier die Bank vom Kunden hört, dass er der Sicherheitstyp ist, dann muss die Bank mit diesen Kundengeldern auch auf Nummer sicher gehen. Dann muss sie dem Kunden im Zweifelsfall sogar sagen, hallo, du bist hier bei uns an der falschen Adresse. Was etwa bei einer Bank ohne Einlagensicherung ganz schnell der Fall ist, dann waren bislang maximal 20.000 Euro sicher bei einer eventuellen Bankpleite. Seit Juli dieses Jahres werden Einlagen bis maximal 50.000 Euro gesetzlich garantiert. Geldanlagen darüber schützt nur noch der Einlagensicherungsfonds, dem sich die Sparkassen und auch sehr viele Banken freiwillig angeschlossen haben. Im heutigen Musterfall aber hat die inzwischen insolvente BFI-Bank diesem Einlagensicherungsfonds nicht angehört. Deshalb hält es der Bundesgerichtshof für möglich, dass sie ihre Beratungspflicht gegenüber sicherheitsorientierten Anlegern nicht richtig erfüllt hat. Das müssen jetzt noch einmal Dresdner Richter nachprüfen. Ein solcher Beratungsfehler müsste dann von der Haftpflicht der Bank ersetzt werden.
In Berlin hat der Bund für Umwelt- und Naturschutz eine Bilanz der Umweltpolitik der vergangenen 4 Jahre gezogen. Und wie kaum anders zu erwarten, fiel die Bewertung unterm Strich negativ aus. Georg Schwarte.
Als Hochschulprofessor kennt sich der gelernte Forstwirt Hubert Weiger mit Schulnoten aus. Aber eine Note wollte der Chef der Umweltorganisation BUND der Bundesregierung heute in Sachen Umweltschutz denn doch nicht geben. Nur so viel nach 4 Jahren schwarz-roter Koalition in der Rubrik Gesamtbilanz.
Eher kritisch als positiv.
Soll heißen, viel angekündigt, vor allem Zukunftsziele definiert, die, wie die Reduzierung des CO2-Ausstoßes um 40% bis 2020, vollmundig und ambitioniert.
Je weiter die Ziele entfernt sind, umso drastischer die Reduktionsmaßnahmen. Dort, wo heute sofort gehandelt werden könnte, Stichwort Tempolimit, gibt es auch überhaupt keinen Ansatz, etwas zu bewegen.
Dass nur 13% der Gelder aus den milliardenschweren Konjunkturpaketen direkt oder indirekt in den Klimaschutz fließen, symptomatisch, sagen sie beim 1975 neben anderen von Bernard Jimek gegründeten Bund für Umwelt- und Naturschutz.
Die Abwrackprämie kostet uns 5 Milliarden Euro. Das Geld hätten wir für besser und notwendiger gebraucht für die energetische Sanierung der Gebäude. Hier haben wir das größte Defizit und wenn der jetzige Fortschritt in Anführungszeichen so weitergeht, dauert es ungefähr 120 Jahre, bis alle Altgebäude in Deutschland auf den energetischen Sanierungsstand gebracht worden sind.
Eingeschränktes Lob übrigens für den Umweltminister Gabriel, dass der gegen Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke kämpfe. Weiter so sagen sie beim BUND. Dass Gabriel zugleich den Bau von neuen Kohlekraftwerken unterstützt, beschert dem Umweltminister aber gleich wieder Abzüge in seiner Bilanz als Umweltengel. Immerhin sagt BUND-Geschäftsführer Olaf Band, es hätte alles noch viel schlimmer kommen können, gemessen an dem, was Union und FDP vor 4 Jahren im Wahlkampf alles angekündigt haben.
Sie wollten den Atomausstieg rückgängig machen, damals schon. Sie wollten das Erneuerbare-Energien-Gesetz rückgängig machen. Das war damals eine Riesendebatte, die erneuerbaren Energien zu stoppen, den Ausbau, das zu wiederholen. Der Feldhamster war in der Naturschutzpolitik zum Kernfeind der deutschen Industrie und des deutschen Gewerbes erkoren worden. All das hat überhaupt nicht stattgefunden.
Trotzdem, fast in jedem Bereich der Umweltpolitik habe diese große Koalition ihre Möglichkeiten nicht ausgeschöpft. Motto, im Zweifel gegen die Umwelt, sagen sie beim BUND. Und damit diesmal die Bürger schon vor der nächsten Wahl wissen, was sie von den Kandidaten aller Parteien in Sachen Umweltschutz zu erwarten haben, hat der BUND einen Kandidatencheck eingerichtet unter www.bund.net kann jeder nachlesen, was seine Bundestagskandidaten vor Ort über Atomkraft, Kohlekraftwerke, Gentechnik und Umweltschutz denken.
Und nochmal die Umwelt. Die evangelische Kirche in Deutschland hat in einer Denkschrift zu größeren Anstrengungen gegen den Klimawandel aufgerufen und zum Ausstieg aus der Kernenergie. Daniel Bayas berichtet.
Es ist nicht nur eine Denkschrift, es ist ein ganzes Buch mit dem Titel Umkehr zum Leben, das der Rat der evangelischen Kirche heute vorgelegt hat. Darin heißt es, die Kirche wolle damit die Lebensinteressen jener Menschen vertreten, die in den großen weltpolitischen Auseinandersetzungen der Gegenwart nur über eine schwache Verhandlungsposition verfügen. Der EKD-Ratsvorsitzende Bischof Wolfgang Huber fordert,
dass die Themen Klimawandel und Armutsbekämpfung, ökologische Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit nicht, wie es so häufig geschieht, auseinandergenommen werden, sondern wir sehen uns aus der kirchlichen Perspektive dazu verpflichtet, diese beiden Themen in ihrem inneren Zusammenhang zu behandeln.
Auf 160 Seiten beschreibt die Denkschrift die Probleme unserer Zeit und zeigt Strategien gegen Klimawandel und Armut auf. So müssten die Industrieländer anlässlich der Kopenhagener Konferenz verbindliche und anspruchsvolle Ziele zur Verringerung von Treibhausgasemissionen festlegen und Kosten von Entwicklungsländern mitfinanzieren. Außerdem stellt die EKD grenzenloses Wirtschaftswachstum in Frage.
Es beginnt wieder eine Diskussion darüber, was eigentlich das Wachstum bedeutet und ob es möglich ist, auf Wachstum in der gegenwärtigen Ökonomie zu verzichten oder nicht. Die Antwort der vorherrschenden Ökonomie ist, es ist nicht möglich, auf Wachstum zu verzichten. Aber das kann nicht das letzte Wort in dieser Diskussion sein.
Mitautor der Denkschrift und Vorsitzender der Kammer für nachhaltige Entwicklung in der EKD, Lothar Bruck, fordert zum Beispiel,
dass man bei den erneuerbaren Ressourcen nur so viele verbraucht, wie sich regenerieren können. Der zweite Grundsatz ist, dass man bei den nicht erneuerbaren Ressourcen nur das verbraucht, was man durch erneuerbare Ressourcen mittel- und längerfristig kompensieren kann.
Neben langfristigen Themen hat sich die EKD mit ihrer Schrift aber auch in tagespolitische Debatten eingeschaltet. Zum Beispiel, wenn es um Staatsschulden oder Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken geht.
Insbesondere darauf hingewiesen, dass wir fest davon überzeugt sind, dass zusätzlich zu den Klimaschutzargumenten, den energiepolitischen Argumenten, das Endlagerproblem nach wie vor in einem Maße ungelöst ist, dass auch eine Verlängerung der Laufzeiten in unseren Augen nicht vertretbar macht.
Der Appell richtet sich aber nicht nur an Politik und Wirtschaft, sondern an die gesamte Gesellschaft. Angesichts der Herausforderungen durch den Klimawandel seien grundlegende Veränderungen in den Konsummustern und im Lebensstil nötig. Bischof Huber nahm auch sich selbst in die Pflicht und betonte, dass die EKD-Gliedkirchen ihren Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten müssten. Ihre Gebäude sollen bis 2015 25% weniger CO2 verursachen.
Daniel Bayas aus Berlin. 105 Tage haben 6 Menschen, unter ihnen ein deutscher Bundeswehroffizier, in einer hermetisch geschlossenen Kapsel zugebracht, um auszuprobieren, wie es ihnen so geht auf dem Flug zum Mars. Zwar haben sie die Erde nicht wirklich verlassen, aber froh waren sie trotzdem, als das Experiment heute zu Ende ging. Christina Nagel.
Feierlich wurde das Vorhängeschloss an der grauen Tür zum Container geöffnet. Hunderte Journalisten aus aller Welt, Verwandte und Freunde der 6 Mars-Projektpioniere und jede Menge Forscher hielten kurz den Atem an. Dann wurde die Tür geöffnet. Hinaus kamen 6 strahlende Marsforscher, allesamt in den 105 Tagen Isolation sichtbar dünner geworden. Kapitän Riasanski meldete Vollzug und bekam erste offizielle Glückwünsche. Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit, eine angemessene Erholung und natürlich gutes Gelingen für die weitere Arbeit. Denn mit dem Ausstieg aus dem nachgebauten Mars-Shuttle ist für die 4 Russen, den Franzosen und den deutschen Bundeswehrhauptmann Oliver Knickel die Mission noch nicht beendet. 2 bis 3 Wochen wird es dauern, bis alle Ergebnisse erfasst und dokumentiert sind. Das sei noch einmal richtig Arbeit. Heute aber durften die 6 sich erst einmal richtig freuen, es geschafft zu haben. Das größte Problem, sagen alle unisono, sei die Monotonie gewesen. Oliver Knickel fühlte sich mehrfach an den Kinoklassiker und täglich grüßt das Murmeltier erinnert.
Die Tage, ob das ein Montag, ein Sonntag, ein Mittwoch, gegen Ende, gegen Anfang oder in der Mitte des Experimentes war, waren doch sehr identisch.
Frühstücken, Experimente durchführen, Mittagessen, wieder arbeiten, Abendessen, Freizeit, schlafen, ein immer gleicher Rhythmus. Und zudem auch noch ein strikt vorgegebener Essensplan. Die Nahrungsaufnahme gehörte zu den wesentlichen Experimenten des Projektes. Knickel hat 3,5 Kilo abgenommen, andere, sagt er, habe es noch härter getroffen. Die 6 Mars-Pioniere sind sich jedenfalls schon heute einig. Schon morgen würden sie wieder auf Mars-Mission gehen, aber nur, wenn es etwas mehr zu essen gäbe.
Brecht hatte recht, erst kommt das Fressen. Das war das Echo des Tages. Sie finden die Sendung auch im Internet unter ndrinfo.de und wdr5.de. Einen guten Abend wünscht Jürgen Hannefeld.